Bevor wir gleich richtig ins Thema starten, melde ich mich einmal aus der Technik, aus dem Off sozusagen, obwohl das Off bei einem Podcast auch relativ ist. Ich bin Moritz und hier für Ton und Bild zuständig und möchte euch im Voraus ein paar Basics erklären. Wir reden in diesem Podcast über Kinderhospizarbeit, das heißt darüber, Familien mit todkranken Kindern zu begleiten und sie ambulant und stationär so aufzufangen, dass sie die Belastungen, die ihre Situation mit sich bringt, gut überstehen können. Kinderhospizarbeit in Deutschland ist ein Thema am Rande der Gesellschaft. Das ist etwas, was wir mit diesem Podcast ändern möchten. Denn es gibt in Deutschland 100.000 todkranke Kinder, von denen nur 3.500 kinderhospizliche Begleitung erfahren. Das bedeutet, teilt diesen Podcast, was das Zeug hält, damit alle Menschen davon erfahren, was es für tolle Möglichkeiten für Familien mit todkranken Kindern gibt. Und Michael, wen treffen wir heute?
Heute treffen wir Nicole. Sie ist die Mutter von Joelle und Joelle ist lebensverkürzend erkrankt. Bei den deutschen Kinderhospizdiensten engagiert sie sich im Selbsthilfenetzwerk You Never Walk Alone. Wir sprechen heute mit ihr über ihren Alltag und den Alltag von Familien mit einem todkranken Kind, die oft in der Isolation leben. Wir erfahren, was mit Kinderhospizarbeit für diese Familien alles möglich ist.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Wir lassen kein Kind allein, dem Podcast über Kinderhospizarbeit. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und hallo und herzlich willkommen auch an dich, liebe Nicole. Vielen Dank, dass du hier bei unserer ersten Folge dabei bist und wie wir gerade schon gemerkt haben, das Versuchskaninchen bist, den einen oder anderen Test mitlaufen musst. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Magst du dich einmal allen da draußen vorstellen, die uns hier gerade hören?
Es ist mir eine große Freude, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Nicole Piri, Mutter von insgesamt 7 Kindern. Eins unserer Kinder ist lebensverkürzt erkrankt und wir werden seit 6 Jahren von den deutschen Kinderhospizdiensten ehrenamtlich begleitet.
Oh, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ich glaube, am Anfang lernen wir dich einfach noch ein bisschen besser kennen. Ich habe da so ein paar Fragen vorbereitet, die vielleicht im ersten Moment ganz merkwürdig auf dich wirken dürften, aber die ganz oft helfen, so ein bisschen tieferes Verständnis dafür zu bekommen, wie du so tickst, um es mal ganz locker zu sagen. Und die beste Frage, die ich dafür immer finde, ist, welche Lieblingsfarbe hast du?
Das ist eine Frage. Welche Lieblingsfarbe habe ich? Ich habe gar keine Lieblingsfarbe. Also in unserem Wohnbereich begleiten uns Erdtöne, Naturtöne. Ganz, ganz viel. Ich mag warme Farben. Also ich glaube, ich mag grundsätzlich einfach warme Farben.
Grundsätzlich warme Farben. Also ich frag dann immer gerne, warum. Und jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, warum hast du keine Farbe, wo du sagst, yay, grün oder so, sondern Wärme, hat das was mit Geborgenheit und Wärme zu tun?
Oder? Ja, das hat was mit Geborgenheit und Wärme zu tun, glaube ich. Und also, wenn ich jetzt an unser Zuhause denke, habe ich immer versucht, ein warmes Nest zu schaffen. Wir haben insgesamt 4 Pflegekinder und da ist das einfach besonders wichtig. Und ich glaube, dass ich keine Lieblingsfarbe habe. Ich überlege tatsächlich gerade, auch bei Kleidung ist das nicht so. Vielleicht einfach, weil in meinem Alltag ich immer flexibel sein muss.
Ah, das kommt wahrscheinlich mit 4 Pflegekindern und einem lebensverkürzend erkrankten Kind, dass du von vorne bis hinten jeden Tag neu organisiert wirst von Leuten von außerhalb und das dann für dich wieder hinorganisieren musst, oder?
Genau, ich glaube, das ist diese Flexibilität, ja.
Ja. Ja. Und worauf bist du da am meisten stolz in deinem Alltag, wenn du, ist das dieses jeden Tag den Tag wuppen oder gibt es da eine andere Sache, die du jetzt rausstellen möchtest?
Also es ist sicherlich jeden Tag den Tag wuppen, weil das ist immer eine große Herausforderung. Und wie wir gerade schon festgestellt haben, ist da immer eine gewisse Fremdsteuerung von außen. Mhm. Besonders stolz bin ich tatsächlich darauf, dass wir noch verheiratet sind. dass wir als Paar wirklich stabil sind, trotz aller Höhen und Tiefen. Mhm. Das geschafft haben, da beständig zu sein, beständig für uns da zu sein, uns immer wieder neu zu finden und gemeinsam für die Kinder da zu sein.
Ja. Das glaube ich. Das ist das Ganze zusammenzuhalten auch auf eine Art, oder? Die Klammer um diese ganze Familie seid dann ihr beide. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil man sich selbst verliert in, als pflegende Angehörige. Wie wir gerade schon sagten, man muss spontan sein, flexibel sein und das eben dann auch in der Partnerschaft. Also man verlangt von dem Partner ja schon eine ganze Menge. Und wenn ich schon zugebe, dass ich mich selbst manchmal verliere, gehört dazu, dass man auch den Partner aus den Augen verliert. Und sich das immer wieder bewusst zu machen und sich gemeinsam da wieder zu finden, umeinander zu kämpfen, daran festzuhalten, das ist schon eine große Herausforderung und das haben wir gut gemeistert. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ich glaube, das ist das, was auch den Kindern diese Sicherheit gibt.
Sicherheit, ja. Sicherheit, ein warmes Nest. Wir hören da schon viel Konzentration eben auch auf die Familie, was ja ganz klar ist, allein schon bei der Größe, aber eben auch bei eurer besonderen Situation nochmal zusätzlich. Du hast jetzt ganz locker und ohne Problem das Wort Kinderhospizarbeit über deine Lippen gebracht. Was ist das erste Gefühl, was dir in den Sinn kommt, wenn du sagst Kinderhospizarbeit? Das sagt ja nicht jeder Mensch mal eben so. Auch lebensverkürzend erkranktes Kind ist.
Ja, das wird jetzt für viele wahrscheinlich, wird viele wahrscheinlich jetzt wundern, aber bei Kinderhospiz, stationärem Kinderhospiz und Kinderhospizarbeit habe ich tatsächlich ein ganz, ganz warmes Gefühl. Das hat was mit Begleitung zu tun, man wird so angenommen, wie man ist. Und wenn ich jetzt das auf das stationäre Kinderhospiz beziehen darf, ist das so tatsächlich so ein bisschen wie wenn man als Student nach Hause kommt, die Schmutzwäsche dahin legt und lässt sich von Mama bekochen und so wieder aufpäppeln. Das ist tatsächlich dieses warme Gefühl, was ich mit stationärem Kinderhospiz begleite, verbinde. Und
beim ambulanten Kinderhospizdienst, der euch ja jetzt schon seit 6 Jahren begleitet, ist es da auch so eine Art von irgendwie, also jetzt höre ich so ein bisschen Familiengefühl raus und vielleicht so ein Oma kommt dazu oder so eine Art Erweiterung oder wie muss ich mir da die erste Assoziation vorstellen?
Es ist tatsächlich so, ja, da kommt jemand schon seit sehr, sehr langer Zeit in unsere Familie, ist treu und beständig an unserer Seite, nimmt unseren Sohn so, wie er ist, der in der Öffentlichkeit ja oft abgelehnt wird. Und man hat immer so das Gefühl, man gehört nicht dazu oder muss sich immer erklären. Und jetzt kommt jemand, der ihn tatsächlich so nimmt und so mag, wie er ist. Und das ist der Freund unseres Sohnes. Das ist der einzige Freund unseres Sohnes.
Das sind starke Worte. Der einzige Freund. Möchtest du ein bisschen mehr darüber sagen, wie die Situation eures Sohnes ist? Oder reicht das?
Unser Sohn ist lebensverkürzt erkrankt. Er ist jetzt 18, hat eine Spastik auf der rechten Seite, einen Status Epilepticus. Das heißt, wenn er in einen epileptischen Anfall hineinkommt, kommt er selbstständig nicht wieder heraus. Und es kann auch sein, dass er drin verbleibt und dann eben auch verstirbt.
Das heißt, es ist jeden Tag möglich.
Es ist jeden Tag möglich, es ist jetzt gerade in dieser Situation möglich, dass unser Sohn zu Hause an einem Krampfanfall verstirbt, ja.
Puh.
Ja, das macht eine Menge mit einem und da muss man halt schauen, dass man sich drumherum gut aufstellt und es ist nicht immer im Hinterkopf hat, aber sein Leben schon so ausrichtet, dass wenn dieser Fall eintritt, man trotzdem sagen kann, wir hatten ein tolles Leben und es war schön bis zum Schluss. So. Und das ist es eben auch durch die ehrenamtliche Begleitung. Also da kommt jede Woche jemand, der unseren Sohn eben so annimmt und so mag, wie er ist und ihn 2 Stunden, 2,5 Stunden begleitet. Und wie gesagt, das ist der einzige Freund unseres Sohnes. Unser Sohn hat zusätzlich einen ausgeprägten Autismus. Er wird seit einem Jahr schon nicht mehr beschult. Die Förderschule sagt, sie kann das nicht leisten. Und er ist seit einem Jahr zu Hause. Es gibt auch keine tagesstrukturierende Maßnahmen oder irgendetwas Vergleichbares. Und da ist es schön, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, los, wir machen jetzt mal coole Jungs-Sachen, die 18-jährige Jungs oder 16-jährige Jungs einfach so machen, abhängen, Nintendo spielen, Basketball spielen, oder was wir auch machen, ist mit Nerf-Waffen um sich schießen. Ja, das ist sehr berührend und sehr schön.
Und das ist, das habe ich richtig verstanden, die einzige Struktur außerhalb der Familie, die irgendwie kommt. Keine tagesstrukturierenden Maßnahmen, klingt ja wirklich nach nichts, was, woran ihr euch außerhalb der Familie festhalten könnt. Das ist eure eigene Leistung, da eine Struktur drauf zu setzen.
Ja, das ist so, ja.
Es hängt also alles von euch ab und ihr seid die vollständige Grundlage für, wow.
Wir sind die vollständige Grundlage, genau. Und seit einem Jahr eben die einzigen Ansprechpartner für ihn, abgesehen von unserem Ehrenamtlichen, ja.
Wie seid ihr dahin gekommen, diesen Ehrenamtlichen zu haben? Also wie seid ihr zum ersten Mal an das Thema Kinderhospiz gekommen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich käme in so eine Situation, wäre nicht in einem Zusammenhang eines Kinderhospiz-Podcasts unterwegs, sondern hätte eben keine Ahnung, dann suche ich nach vielleicht nach Schule, vielleicht medizinischer Betreuung. Aber es ist längst nicht das Erste, was mir in den Kopf schießt. Wie seid ihr darauf zugekommen? Was war euer Weg in die Begleitung?
Ja, das war tatsächlich über unsere mittlerweile erwachsene Tochter, die ehrenamtlich Freizeiten für lebensverkürzt erkrankte Kinder begleitet hat und dann irgendwann gesagt hat, mach das doch auch mal oder meld Joel doch da auch mal an. Und meine Reaktion war noch, ja, aber der ist ja nicht lebensverkürzt erkrankt. Also da war noch dieses nicht zulassen, nicht hingucken. Unsere Tochter war dann sehr vehement und sagte, ach, weiß ich nicht, frag doch mal, sprech mal mit dem Arzt. Und ich denke schon, und das war ja auch eine Entlastung. Und ja, so sind wir dann da hingekommen. Aber um weitere Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, reichte das dann auch noch nicht. Also ich weiß genau, der erste Aufenthalt bei einem stationären Kinderhospiz, das war damals in Olpe, habe ich ein Jahr lang gebraucht. Also ich hatte die Visitenkarte immer am Schreibtisch hängen und habe ein Jahr gebraucht, um da anzurufen. Weil ich immer gedacht habe, wenn du diesen Weg gehst, dann stirbt er tatsächlich.
Also wenn du es für dich zugibst, das wahrscheinlich schon auch im ersten Schritt auf einen ambulanten Kinderhospizdienst zuzugehen. Wenn du diesen Schritt machst, wenn da irgendwie die Schwelle sozusagen überschritten ist, dann ist das gleichzeitig die Schwelle für deinen Sohn. So war der Gedankengang und so war die Hemmung.
So war der Gedankengang. Wow. Ja, genau. Ja, ja. Und zeitgleich war ich mir aber auch bewusst, dass ich mental absolut überfordert bin. Und wir haben tatsächlich dann einen Probetermin abgemacht in Olpe, den ich wieder abgesagt habe, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt hinfahre und ich bin in einem stationären Kinderhospiz, fange ich an zu weinen und höre nicht wieder auf. Dann kommt der totale Zusammenbruch und das kann ich jetzt nicht zulassen und das will ich auch gar nicht zulassen. Also es hat tatsächlich ein Jahr gedauert und während dieses Probetermins, das war ein Freitagnachmittag, was heißt Probetermin, wir konnten uns das einfach mal anschauen, war ich schon so restlos begeistert über die Freundlichkeit, über die Angebote, über dieses schöne Ambiente, alles so liebevoll, dass wir es da dann tatsächlich gewagt haben und ein Wochenende dann Probe gewohnt haben. Aber es ist schwierig, ja. Der Anfang ist schwierig.
Diese Schwelle von dem, der Angst hin zu dem, was du gerade schon beschrieben hast, dieses warme Gefühl, dieses vielleicht familienartige, da den Schritt zu gehen. Hat dir denn, also dieses Wochenende hat dir geholfen? Das habe ich jetzt so wahrgenommen. wie läuft es denn weiter? Also wie oft und wie hilft stationäres Kinderhospiz dann nochmal vielleicht auch im Gegensatz zu ambulantem Begleiten?
Es ist, also ich sag's jetzt mal ganz, ganz einfach. Den einzigen Urlaub, den wir haben, der findet im stationären Kinderhospiz statt. Wir können mit unserem Sohn nicht fliegen. Wir können, wir brauchen für ihn einen geschützten Rahmen. Und wenn ich die Pflege woanders mache, obwohl ich zu Hause das professionelle Equipment habe, so ausgestattet bin, dass es für unseren Sohn passt. Unser Haus ist seinen Bedürfnissen angepasst. Es ist kein Urlaub für mich, sondern es ist unter erschwerten Bedingungen, sage ich jetzt mal. Und
ich wollte gerade sagen, das klingt nach dem Gegenteil von Urlaub.
Genau, ja, ja, so ist das. Und das leisten viele Familien, mit dem, also in Anführungsstrichen Urlaub zu machen. Mhm. Aber es ist schon ganz schwierig, wenn ich schon allein daran denke, große Fahrten auf der Autobahn, unser Sohn ist voll inkontinent. Es gibt Behindertentoiletten an den Rastplätzen, aber es gibt keine großen Liegen, wo ich unseren Sohn wickeln kann. Unser Sohn ist 18, 1,85 groß. Ja, das gibt es alles nicht. Das muss man auf Reisen dann eben mitdenken. Und im stationären Kinderhospiz kommen wir an, werden herzlich begrüßt, schon wie Familie. Unser Sohn fühlt sich da wohl, weil er das einfach wiedererkennt, weil er das mit schönen Erinnerungen verbindet. Und ich kann sofort abgeben. Er bezieht sein Zimmer, er wird sofort, steht da jemand und nimmt ihn entgegen und sagt, schön, dass du da bist, was sollen wir machen? Komm, wir machen jetzt dies. Und ich kann dann ja, beruhigt und entspannt auf unser Zimmer gehen. Die Geschwisterkinder werden im stationären Kinderhospiz meistens auch begleitet. Es gibt Geschwisterangebote und ich kann mich einfach mal auf mich besinnen, ein Buch lesen, ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl, ich muss noch dies oder jenes machen. Es ist dann auch wieder Paarzeit, ist möglich. Ja, es ist ein rundum Wohlfühl. Ort, sage ich jetzt mal.
Einfach einmal ausschnaufen können, so eine Entlastung.
Ja. Einmal ausschnaufen zu können und so sein zu können, wie wir sind. Mit allen Ecken und Kanten, die das Ganze ja auch mitbringt. Die Geschwisterkinder, die dürfen da einfach auch laut sein, die dürfen da rumtoben. Und es sind andere Familien da, viele Familien da. Man muss sich nicht erklären, man schaut sich an und jeder weiß, weiß, was man leistet, weiß, was man tut, ohne viele Worte.
Weiß, was man leistet, ist nochmal ein gutes Stichwort für eine weitere Nachfrage, die ich habe. Du hast gerade viel positiv beschrieben, das geht und das geht und das geht im stationären Kinderhospiz. Du hast für den Weg dahin beschrieben, dass es herausfordernd ist, auf der Autobahn die einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Was ist denn die größte Herausforderung im Alltag für dich?
Die größte Herausforderung, das ist tatsächlich die Bürokratie. Okay. Da stoße ich immer wieder an unsere Grenzen. Also wir beide, mein Mann und ich, stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Und es ist ein immerwährender Kampf um die Dinge, die wir einfach benötigen, die für andere vielleicht einfach selbstverständlich sind. Darum müssen wir kämpfen. Und es kommt immer wieder was Neues obendrauf. Also die Menschen stellen sich das so vor, das Kind braucht einen Rollstuhl. Natürlich braucht das Kind einen Rollstuhl, es kann nicht laufen. Der Rollstuhl wird beantragt und unsere Krankenkassen genehmigen den dann und das Kind wird mit dem Rollstuhl ausgestattet. So ist es ja nicht. Also mitunter muss man um diese Leistung sehr, sehr hart kämpfen und sehr hartnäckig sein. Und wenn man sich vorstellt, dass man tagsüber Pflege leistet, nachts Pflege leistet, immer das Gefühl hat, auch den Geschwisterkindern nicht gerecht zu werden, fehlt diese Kraft oft.
Im ersten Moment, als du das gesagt hast, als du Bürokratie gesagt hast, war ich total überrascht, weil ich dachte, das ist vielleicht unangenehm, so wie für mich die Steuererklärung unangenehm ist. So, ich mach's nicht gerne, na, muss man sich mal dran setzen, aber und ich hatte eben erwartet, dass du über Pflege oder Ähnliches sprichst. Jetzt sagst du, die Bürokratie, ist es das, dass das obendrauf kommt oder ist es dieses, meinen Alltag habe ich im Griff, du hast ja schon gerade beschrieben von ihr als Familie, kriegt das organisiert, habt das organisiert und das ist was, was ich nicht im Griff haben kann, weil die Bürokratie nicht berechenbar ist, obwohl sie es ja eigentlich sein sollte. Also wo liegt da genau die Problematik drin? Oder ist es beides, du nickst so viel?
Es ist, ja, also es ist alle umfassend. Es ist ja schon allein, dass eine Förderschule sagt, wir können ihren Sohn nicht mehr beschulen. Und dann steht man da von jetzt auf gleich und hat das Kind zu Hause. Muss dem Kind, das jeden Morgen fragt, Schule, sagen, nee, es sind gerade Ferien, nee, ist jetzt keine Schule. Und dann muss man schauen, wie kriegen wir den Alltag jetzt gewuppt, wie kriegen wir ihn betreut, damit wir uns und unserem Alltag auch gerecht werden und damit er eine Art Struktur hat. Und dann geht es los, welches Amt ist zuständig, wer kann unterstützen. Das muss man ja auch erstmal suchen, das muss man sich erfragen. Dann hat man das Amt, was zuständig ist, dann muss man dem Amt erklären, wo jetzt das Problem ist, weil er sagt dann, wir sind nicht zuständig, eigentlich ist die Schule zuständig, es herrscht Schulpflicht. Ich sage dann, ja, aber die Schule sagt, sie kann das nicht leisten, und dann muss man gemeinsam Wege suchen, wie können wir hier jetzt trotzdem Unterstützung bekommen. Und das geht dann aber bei der Krankenkasse weiter. Es nimmt einfach kein Ende und es kommt immer wieder zusätzlich was obendrauf. Und ich habe gerade so vom stationären Kinderhospiz geschwärmt, aber auch da ist im Vorfeld unglaublich viel Bürokratie zu leisten. Und manche Familien können keinen stationären Kinderhospizaufenthalt in Anspruch nehmen, weil sie an der Bürokratiehürde im Vorfeld scheitern.
Das heißt, das wäre ein Wunsch, um mal in die Richtung der Wünsche zu gehen, die ich auch immer gerne frage. Ein Wunsch, wo ihr noch Unterstützung brauchen könntet, wäre jemand, der euch unter die Arme greift und sagt, Bürokratie kann ich mich mit euch drum kümmern, ist kein Problem. Gibt's noch weitere Dinge oder willst du das an der Stelle vielleicht sogar noch ausführen, wie genau es euch am besten helfen würde? Gibt's noch weitere Dinge, die ihr euch wünschen würdet? Vielleicht erstmal unabhängig vom Thema Kinderhospiz, was kann ein ambulanter oder stationärer Dienst leisten, sondern wirklich unabhängig und offen, was könnte man für euch tun? Was wünscht ihr euch, was man noch für euch tun sollte? Und dann vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Kinderhospiz.
Erstmal eine ganz andere Akzeptanz der Gesellschaft für oder auch überhaupt aufmerksam zu machen, dass es uns pflegende Familien gibt. Ich habe immer so das Gefühl, wir sind da ganz alleine und gut, durch diese Bubble jetzt stationäres Kinderhospiz lernt man andere Familien kennen, aber ansonsten leben pflegende Familien ja im Rückzug, wie ich gerade schon sagte, mit unserem Sohn, ausgeprägter Autismus, gehen wir nicht ins Freibad, gehen wir selten in die Stadt, dann muss man auch überlegen, was muss ich jetzt alles mitnehmen, was ist, wenn er unterwegs gewickelt werden muss. Das sind so große Hürden, von daher sind wir ja ganz viel auch im Rückzug und im sozialen Abseits. Und es gibt, denke ich mal, ganz, ganz viele Familien, denen es genauso geht. Und da würde ich mir wünschen, dass man uns einfach ein bisschen mehr wieder in die Gesellschaft zurückholt. Auf uns aufmerksam macht, die gibt es.
Darf ich da nochmal nachfassen, weil du hast jetzt viele Dinge beschrieben, die, wie gesagt, schon jemand wie ich, der damit zu tun hat, nicht im ersten Moment bedacht hat. Was sind die Punkte, wo du sagen würdest, denkt da mal drüber nach, Leute, die ihr das hier hört, was sind die Sachen, die Leute im Kopf haben sollten, wenn sie jemanden sehen oder eben gerade niemanden sehen bei einer Veranstaltung, die vielleicht auch, ich denke da an Sommerfeste oder sowas, die vielleicht von einem Kinderhospizdienst zum Beispiel gemacht wird und dann ist da keine der Familien. Was sind so Missverständnisse, die du vielleicht aufklären möchtest und wofür du das Medium hier nutzen möchtest?
Naja, also es gibt gerade bei den Veranstaltungen, muss man immer schauen, sind die tatsächlich behindertengerecht? Und das fängt schon damit an, dass auch eine Bordsteinkante schon ein großes Hindernis sein kann. Aber es sind eben auch, wie ich gerade schon sagte, Wickelmöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten. Und die Familien, die im Rückzug sind, die muss man auch erstmal wieder motivieren und das Gefühl geben, wir sind wirklich an euch interessiert. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu sagen, ihr dürft euch was gönnen, denn wir geben ja alles für die Kinder und da hat man immer so, dass man selbst verliert sich da eben, habe ich vorhin schon gesagt. Und manchmal denkt man auch, ach, ich das kann ich jetzt gar nicht machen. Also ich kann mich jetzt nicht den ganzen Morgen ins Café setzen und ausgedehnt frühstücken. Also das kann ich mir nicht gönnen, zumal da jetzt noch ganz viel Bürokratie liegt. Und das geht jetzt nicht so. Und da muss man einfach das Bewusstsein auch wieder für schaffen.
Also das Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ihr zu Hause,
dass ich mir was Gutes tun darf. Man muss ja, wenn man so lange im Rückzug ist, braucht man ganz viel Ansprache. Wir sind wirklich an euch interessiert und Wir vermissen euch, kommt doch, es wäre so schön, wenn ihr da seid. Also so ein bisschen dieses Locken auch nochmal. Das ist, wenn man so viel Ablehnung teilweise erfährt und mental so erschöpft ist von dieser ganzen Bürokratie, braucht man das einfach. Und ich würde mir auch wünschen, auch die bürokratischen Hürden erstmal eine ganz andere Sprache in Anträgen. Also ich mache das nicht erst seit gestern, Anträge ausfüllen, aber es gibt immer wieder Anträge, wo ich denke, was ist jetzt diese Frage? Ich verstehe sie nicht. Und mein Mann und ich stehen da manchmal beide und sagen, habe ich auch nicht verstanden. Das ist einfach. Oder wir besuchen verschiedene Kinderhospize, stationäre Kinderhospize. Mhm. Und jeder Antrag ist anders. Jeder Antrag ist anders, ist eine andere bürokratische Hürde. Dann mich hat vorhin eine Mama angesprochen, die fahrt nach Brandenburg in ein Kinderhospiz und sagt, jetzt will der medizinische Dienst aus Brandenburg auch noch etwas von uns. Und ich sag, ja, und dieser Antrag ist auf Erwachsenenhospiz Aufenthalte abgestimmt. Da geht es gar nicht um kinderhospizliche Aufenthalte. Also das muss man sich dann, das ist wirklich schwierig, diese ganze Bürokratie. Und ich würde mir auch wünschen, dass man es uns einfacher macht, an die Dinge zu kommen, die unsere Kinder brauchen, wirklich brauchen. Mhm. Wenn ich überlege, dass ich unseren Rollstuhl, der eine Unterstützung hat, die Räder, der wiegt etwas über 50 Kilo, dieser Rollstuhl, dass ich den mitunter alleine rein und raushebe aus unserem Bulli, weil mir einfach die Kraft dazu fehlte und ich aufgegeben habe, irgendetwas, was mir das erleichtert, jetzt einen Umbau oder dergleichen zu beantragen.
Wow.
Und das ist jetzt nur ein kleiner Einblick. Also da gibt's noch ganz, ganz viel. Und ich scheine eigentlich ganz gut aufgestellt zu sein. Und trotzdem scheitere ich immer wieder an diesen bürokratischen Hürden.
Die größte Hilfe, wo du sagst, die würde dir jetzt selbst am meisten helfen, wäre wirklich jemand, der sich mit dir da hinsetzt und sagt so, wir gucken uns jetzt den Antrag an oder vielleicht auch einen Antrag in leichterer Sprache, ich sag mal übersetzt in großen Anführungsstrichen.
Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, weil zeitgleich muss man ja auch sehen, ich vergeude ganz viel Zeit, um diese Anträge auszufüllen, um an diese Anträge zu kommen, die ich vielleicht besser mit meinem erkrankten Kind verbringen könnte, mit den Geschwisterkindern, mit meinem Mann oder einfach für mich. Das kommt ja noch hinzu, und man hat so das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen und es bringt einfach nichts. Und man opfert da wirklich ganz, ganz viel Zeit. Das ist mental unglaublich anstrengend. Also es ist gar nicht die Pflege unseres Sohnes, die Erkrankung unseres Sohnes. Also mit diesem Schicksal haben wir uns abgefunden. Damit sind wir fein. Wir haben unseren Alltag, den wir gut strukturiert haben, für uns jetzt so, der funktioniert. Aber es ist eben immer das, was von außen noch oben drauf kommt.
Das heißt, das, was du eigentlich von außen möchtest, ist, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, lass uns mal was Cooles machen, hey, ich möchte dir gerne helfen, ich möchte dich unterstützen. Was von außen aber kommt, ist genau das Gegenteil.
Genau, so ist es, ja, so ist es.
Wenn ich das so höre, du sagst, du gehörst zu einer von den gut aufgestellten Familien. Du bist fein mit dem Schicksal, du bist organisiert, es funktioniert. Du lebst in diesem Universum sozusagen und du sprichst von Familien, die das vielleicht nicht so gut hinbekommen. Was wäre der erste Tipp, der erste Ratschlag, wenn du auf so jemanden triffst? Was ist vielleicht auch der erste Tipp, wenn du jemanden begegnest, den du denen geben würdest? Vielleicht hört ja jemand gerade zu.
Hab keine Scheu vor einem ambulanten Kinderhospizdienst, hab keine Scheu vor stationären stationären Kinderhospizen und traut euch, macht euch auf den Weg und ihr seid dann einfach nicht mehr alleine. Es gibt ja auch unglaublich viele Alleinerziehende, die sich immer weiter zurückziehen. Und die müssen wir einfach unterstützen und in unsere Gesellschaft wieder zurückholen.
Du hast zwischendurch einmal kurz davon gesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen stationärem Erwachsenenhospiz und stationärem Kinderhospiz. Das hast du im Zusammenhang der stationären Hospize und dieser Antragsflut da erwähnt. Kannst du vielleicht auch nochmal als aufzuklärendes Missverständnis einfach einmal klar machen, was der Begriff Kinderhospizarbeit eigentlich bedeutet, auch gerade im Gegensatz zu Erwachsenenhospizarbeit.
Ja, sehr gerne. Man verbindet das Wort Hospiz ja immer mit Sterben und mit der finalen Endzeit. So ist es bei den Erwachsenendiensten ja auch. Beim ambulanten Kinderhospizdienst und stationären Kinderhospizen ist es ja tatsächlich so, dass man einen Anspruch ab Diagnosestellung hat. Das heißt, man hat einen Anspruch auf eben, was ich vorhin gesagt habe, auf diese Begleitung, dass man eben nicht mehr alleine ist, dass man begleitet wird, dass man Unterstützung bekommt, dass man Informationen bekommt, dass man Entlastung bekommt. Also beim stationären Kinderhospiz geht es ja darum, dass man Entlastung bekommt, dass man nicht pflegen muss, nicht zuständig ist, dass man sich an einen gedeckten Tisch setzen kann, dass die Geschwisterkinder mitunter auch Ansprechpartner haben, auch begleitet und betreut werden, dass die tolle Angebote haben, dass man also so ein bisschen auch zu sich selbst wieder zurückfinden kann, auch Nächte durchschlafen kann, wenn man es hinbekommt. Das ist auch immer so eine Sache, dass man einfach mal wieder durchatmen kann und das ist eine wertvolle Einrichtung, aber durch den Namen Hospiz eben mit viel negativen Assoziationen besetzt.
Baut also genau die Hürde auf, von der du gesprochen hast, dieses: Wenn ich das eingestehe, wenn ich da hingehe, dann verurteile ich vielleicht sogar meinen Sohn zum Tode in dem Fall, oder?
Ja, genau. Ja. Das ist eine große Hürde. Man könnte sich vielleicht einen anderen Namen überlegen. Letztendlich ist es ja auch so, dass Kinder da natürlich auch zum Sterben hingehen. Und auch da möchte ich nochmal sagen, das ist ein ganz, ganz wertvoller Ort, denn auch da wird man ja entlastet bei der Trauer, bei der Vorbereitung. Man wird unterstützt, man lernt andere Möglichkeiten kennen von Bestattung, von Begleitung. Das ist ein wunderbares Rundum-Programm, was man eigentlich benötigt. Ja.
Also das heißt, Kinderhospizarbeit ist eigentlich mehr so eine Art Alltagshilfe, oder? So eine Art das Wuppen, was wir am Anfang hatten, auch wirklich vielleicht auf eine neue, auf eine besser zu wuppende Stufe stellen können. Gibt es da Wünsche, bei denen du dir sagst, das müsste noch sozusagen dazukommen zu dieser einen Unterstützung? Was brauchst du? Wir haben jetzt gehört, Bürokratie, da auf jeden Fall jemanden. Aber was gibt's da vielleicht noch, wo du sagst, das brauchen wir auf jeden Fall?
Naja, vielleicht auch einen Ort im Alltag, wo ich mich mit anderen betroffenen Familien verabreden kann. Einen geschützten Ort. Bürokratie auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich würde mir einheitliche Anträge wünschen. Auch bundesländerübergreifend einheitliche Anträge. Infos, ein Portal, wo es Infos gibt. Selbst, wie ich vorhin schon sagte, ich bin gut aufgestellt eigentlich, aber es gibt immer noch Dinge, die ich nicht weiß. Oft ist das eben auch ein Kraftakt nochmal, schon allein Freizeitgestaltung. Was ist behindertengerecht, was ist barrierefrei? Sowas zu finden. Also Infos an sich, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt.
Strukturiert und nicht überall da, wo gerade das Freizeitangebot ist, auf der jeweiligen einzelnen Webseite oder so.
Ja, und auch welches Amt ist wofür zuständig und auch Ämter, die sich zuständig fühlen oder eben jemanden an meiner Seite, der für unser Recht sorgt, der sagt Wege vor uns geht und dann sagt, so jetzt, ich habe mich mal durchgefragt, ich habe mich durchtelefoniert, hier sind wir jetzt richtig und jetzt schreiben wir gemeinsam diesen Antrag.
Also so ein bisschen das, was vielleicht im stationären Hospiz für die wirklich finale Phase gemacht wird, neue Wege zeigen, vorbereiten einfach auf das, was da kommt, das aber auch schon genau wie die ambulante Kinderhospizarbeit vor der stationären sozusagen so ein bisschen vorgeschaltet ist, dann auch die Bürokratiehilfe sozusagen mit da vorzuschalten.
Ja, das war ein Traum.
Und um nochmal auf eine andere Stelle zu kommen, dieser geschützte Ort, dieser gemeinsame Ort, wie würdest du dir sowas vorstellen? Was hättest du da gerne? Wir sind wirklich bei Wünsch dir was.
Ja, das ist toll. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir helle, offene, warme Räumlichkeiten vorstellen, vielleicht mit Gartenzugang, mit einer Kaffeebar, wo ich spontan hinkommen kann als betroffene Mutter, wo ich immer willkommen bin, wo es aber auch so einen Rückzugsort gibt, wo ich mich mit einer anderen betroffenen Mutter verabreden kann, dass wir uns da treffen, Denn sind wir mal ganz ehrlich, man möchte nicht immer jemanden zu Hause haben. Mhm. Das Zuhause ist auch, ja, man fühlt sich oft auch jetzt nicht so sicher zu Hause. Mein Zuhause ist nicht so vorzeigbar oder ich möchte den anderen erstmal kennenlernen, aber nicht bei mir zu Hause. Ja, sowas würde ich mir wünschen. Vielleicht auch, dass man gemeinsam ins Tun kommt. Ich schaue hier gerade auf so schöne Bücher, dass es vielleicht auch Bücherangebote gibt, Kreativangebote, gemeinsam einfach eine schöne Zeit verbringen, frühstücken, sowas in der Richtung, Kaffee trinken. Wenn ich es jetzt weiter träume, wenn du mich jetzt schon so animierst, dann kann man vielleicht auch am Wochenende mal einen Samstag mit der ganzen Familie dahin gehen und es sind Ehrenamtliche da, die Kinder übernehmen. Das wäre wirklich so ein Traum, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ich sitze, das ist ja oft so wie im stationären Kinderhospiz. Ich sitze am Tisch und habe mir einen Kaffee gemacht und vielleicht ein Stück Kuchen und ich gucke raus und ich sehe, wie mein erkrankter Sohn mit einem Ehrenamtlichen unglaublich viel Spaß auf dem Trampolin hat oder die sich gegenseitig mit Wasserpistolen abschießen. Mhm. Also einfach, dass ich sehe, wow, es geht ihm gut und ja.
Sozusagen die kleine Auszeit für zwischendurch.
Die kleine Auszeit für zwischendurch mit anderen Betroffenen, ja. Man kann in den Austausch gehen, muss man aber nicht, sondern man weiß, du sitzt jetzt neben mir und weißt genau, was ich leiste, was ich tue. Wir brauchen uns nur anschauen. Also sowas, ja, das fänd ich super.
Da höre ich raus, dieser Austausch ist was du dir auch sehr wünscht, was du ja auch schon wahrgenommen hast, auch schon im ersten stationären Hospizaufenthalt hast du gerade erzählt, dass es da Menschen gibt, die dich sofort verstehen, weil ja das Verständnis gerade in der Gesellschaft nicht so groß ist. Würdest du dir noch mehr verstehen, noch mehr Austausch wünschen?
Also ich sag mal, es kann gar nicht genug Austausch geben, denn jede Familie hat irgendwelche Infos, die mir fehlen. Also das ist ja ein ganzer Baustein, also es sind ja immer, setzt sich so aus so Bausteinen zusammen und man geht da so seine Wege und denkt, man ist ganz gut aufgestellt und dann kommt jemand und sagt, ja, aber weißt du denn und du hast Anspruch hier und dein Kind kann da und das ist unglaublich wichtig. Und aber auch jemand erzählen zu können, oder zu spüren, dass er weiß, was ich leiste. Wenn ich das jetzt jemandem erzähle, der nichts mit Kinderhospizarbeit zu tun hat, die sagen dann, ja, das ist aber auch traurig und das ist ein Schicksal. Und ich möchte gar keinen Vorwurf machen. Das sind so Floskeln, die uns im Alltag eben gerade durch solche Situationen retten. Aber die sind mir nicht, die tun mir nicht gut. Die tun mir nicht gut, helfen mir nicht, bauen mich nicht auf. Wenn ich aber weiß, da sind viele andere, denen geht es genauso. Und die verstehen mich. Und hier darf ich vielleicht auch mal weinen. Hier darf ich aber auch herzlich lachen. Ich muss nicht traurig sein. So, ich darf auch lachen, ich darf auch Spaß haben.
Das ist tatsächlich auch eins der Missverständnisse, oder? Das wirkt auf mich gerade so, wie du es beschreibst, dass Menschen davon ausgehen, dass dieses Schicksal, wie sie es dann nennen, einfach den ganzen Alltag komplett runterzieht. Ihr sozusagen irgendwie in einer grauen Höhle lebt oder so.
Ja, manchmal fühlt sich das tatsächlich so an, wenn jetzt eine neue Diagnose obendrauf kommt oder es unserem Sohn gerade schlecht geht. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich bin nicht traurig über unser Leben, wie ich vorhin schon sagte. Ich bin fein mit unserem Leben und auch unsere anderen Kinder lernen einen sozialen anderen Umgang miteinander, einen rücksichtsvollen sozialen Umgang miteinander. Und unser erkrankter Sohn hat mitunter einen unglaublich coolen Humor. Da gibt's immer wieder Situationen, über die man einfach lachen muss und die einfach schön sind. Und er hat uns auch gezeigt, bodenständig zu sein, dankbar zu sein für das, was wir haben. Nicht höher, schneller, weiter, sondern wie du vorhin auch schon sagtest, Familie, ne? Diese Bubble einfach, das ist das Wichtigste. Gut aufeinander Acht zu geben. Und dankbar zu sein für das, was man hat. Und ich bin auch gerade dankbar, dass unser Sohn stabil ist, dass es ihm gut geht. Ja, er wird gerade nicht beschult. Wenn wir jetzt nochmal über Wünsche sprechen, würde ich mir natürlich noch viel, viel mehr wünschen. Förderschulen, die funktionieren, Wohngruppen, die es tatsächlich im Überfluss gibt, wo man sagen kann, hier kann unser Sohn hin, so wie er jetzt ist, hier wird er aufgenommen. Und ich hätte nicht schon vor 15 Jahren irgendwo uns einschreiben lassen müssen. Das gehört ja auch noch dazu.
Das heißt, wenn euer 18-jähriger Sohn jetzt sagt, ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu wohnen, ihr geht mir ja alle auf den Zeiger, so wie es, glaube ich, bei allen 18-Jährigen irgendwann mal der Fall ist. Das geht einfach gar nicht.
Nee, das geht einfach gar nicht. Und das ist, du sagst das gerade so, wenn unser 18-jähriger Sohn sagt, er hat da keinen Bock mehr drauf. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, wir haben jetzt keinen Bock auf einen 18-Jährigen, der mit einem Tablet am Ohr im Wohnzimmer steht und hüpft und laut mitsingt, während ich gerade versuche, eine Doku zu gucken oder irgendwie so. Ja, also irgendwann muss ja auch der Weg so sein, ne? Also wir werden ihm ja auch nicht mehr gerecht. Wie gesagt, ich möchte nicht immer Party in meiner Küche haben und ich wünsche ihm ja auch ganz andere Dinge. Ich wünsche ihm ja auch, dass er Spaß hat mit Gleichaltrigen, dass er sich vielleicht verliebt, dass er geliebt wird. Und nein, dann gibt es, es ist ganz, ganz schwierig. Also entweder kümmern wir uns jetzt selber, indem wir eine Wohngruppe erschaffen, ein Haus bauen, unser Haus zur Verfügung stellen und für Betreuung sorgen. Ansonsten ist es schwierig, ja. Ich bin im letzten Jahr 3-mal auch in ein anderes Bundesland gefahren zum Probewohnen. Und da hatten wir schon sehr, sehr Glück, dass dieses Probewohnen überhaupt möglich war, obwohl wir noch nicht seit vielen Jahren auf der Liste standen. Aber es hat eben nicht funktioniert und jetzt gibt es gerade keine Alternative und es gibt auch keinen, der um die Ecke kommt. Also ich meine, wäre schön, wenn jetzt einer käme und sagt, hier entsteht jetzt gerade irgendwas Neues, Tolles. Ja, und wir kennen ja auch die Pflegesituation gerade aus den Nachrichten, aus den aktuellen Nachrichten. Ja, die Pflegesituation insgesamt ist nicht gut.
Das heißt, so wie ihr es seht, selber machen im Sinne von jetzt die Pflege selber machen oder eben irgendwas selbst aufbauen. Höre ich da auch wieder einen Wunsch?
Das ist ein ganz großer Wunsch, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, da muss ich ganz, ganz doll was tun. Wenn ich mir jetzt auch vorstelle, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem schwerst kranken Kind, die sind aufeinander angewiesen und ja, dann muss man sich eben auch auf den Weg machen und suchen und kämpfen und hier wieder Informationen und Wartelisten und das ist mitunter ja auch immer sehr, sehr traurig, wenn man dann immer diese Ablehnungen bekommt oder die Hilfe nicht findet. Das gehört auch nochmal zu diesem Rückzug, dass man sich dann vielleicht auch gar nicht mehr auf den Weg macht, um Hilfen zu suchen.
Frustration
auch? Absolut. Mentale Erschöpfung, Frustration, ja.
Und was würdest du dir von Menschen wünschen, die euch sehen, euch vielleicht in so einer Situation helfen wollen? Wie können sie das am besten machen? Nicht unbedingt auf offener Straße auf euch zugehen und sagen, hier ist, oder? Also wie kann man am besten was für euch tun?
Ich glaube, indem man an die ambulanten Kinderhospize herantritt direkt und sagt, wir haben diese Angebote, habt ihr die Familien für uns, großes Netzwerk, alle, die das jetzt hören und sagen, boah, da können wir unterstützen, meldet euch, bietet die Hilfe an. Vielleicht auch Räumlichkeiten. ja, also nicht immer dieses Suchen müssen, sondern kommt auf uns zu oder kommt auf die Dienste zu, damit die Dienste das weitergeben können, das Angebot.
Wie hast du am Anfang das allererste Mal, du hast gesagt, deine Tochter hatte sich engagiert bei einem Kinderhospizdienst. Du hast jetzt auch Kontakt zu anderen Familien. Wie ist der Weg zur Kinderhospizarbeit und wie könnten da vielleicht auch Leute helfen? Fällt dir da was ein, wie man das ganze Thema vielleicht bekannter machen kann, vielleicht gerade mit dieser Schwelle auch vielleicht helfen kann?
Du meinst jetzt Ehrenamtliche zu finden, Unterstützer zu finden?
Ja, oder vielleicht auch Familien so zu erreichen, dass sie nicht da stehen und sagen, das wäre ja jetzt das
Worst Case.
Aufgeben sozusagen oder nein, mein Kind stirbt noch gar nicht, so ich brauche das noch nicht, dass diese ganze Information vielleicht auch so zu verpacken oder wenn ich jetzt jemanden kenne, der möglicherweise in so einer Situation ist, wie gehe ich damit um?
Ich würde mir eine helle, freundliche, laute Kampagne vorstellen, in dem all die Vorzüge benannt werden, in dem Familien zu Wort kommen, die gut betreut sind, die gut begleitet sind. Dass man das wirklich nochmal anders gestaltet. Hospiz macht's immer dunkel und ist oft mit Schicksalen verbunden. Also wenn ich jetzt in der Presse lese oder irgendwo lese, Hospizarbeit, sieht man immer schwer betroffene Familien. Das ist ja auch richtig. Aber man sieht dieses ganze Positive eben nicht und dieses Lachen nicht, dieser Austausch, dieses ohne Worte verstanden zu werden. Also das müsste einfach anders nochmal kommuniziert werden, würde ich mir wünschen.
Und das auch im Kleinen? Also auch wenn ich jetzt jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, auch da ein ganz offenes damit umgehen, jemanden ansprechen?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Offenheit, kein Tabuthema mehr. Mhm. Und nicht mit schicksalsträchtiger Stimme sprechen, wenn man von Kinderhospiz spricht, sondern es gibt keinen Ort, wo, finde ich, mehr gelacht wird wie im Kinderhospiz. Also ich kenne Kinderhospize, wo ich immer gesagt habe, die Mitarbeiter haben als Kind zu wenig gespielt, weil die kommen ja auf Ideen. Auf die Idee bin ich mein Leben nicht gekommen, was die manchmal für einen Quatsch machen. Und die Familien da eben auch wieder rausholen und die Kinder da einfach mitnehmen. Und das ist so, so schön, so positiv, so lebensfreudig, wie kein anderer Ort. Und das ist auch ambulante Kinderhospizarbeit, wenn ich unseren Ehrenamtler sehe, der mit Nerfwaffen mit unserem Sohn schießt. Oder schon das Schaf spielt auf dem Boden. Wie kreativ die beiden manchmal miteinander sind. Ja, das ist einfach schön zu sehen. Und das ist was Positives. Das ist was Schönes. Das muss hervorgehoben werden und nicht immer dieses, wir begleiten ein schwerstkrankes Kind. Mhm. Ja, das ist es, aber wir geben Lebensfreude, wir sorgen für eine Entlastung, für Entspannung, für Spaß. Das, finde ich, ist wichtig.
Und das ist vielleicht auch, oder sind ein paar Sätze, die man jetzt raustragen kann, oder? Die vielleicht auch die Sätze sind, die ich jemandem zeigen könnte, der gerade in einer ganz anderen Situation ist, der vielleicht doch gerade diese graue Höhle sieht oder eben noch niemanden hat, der den Alltag mit strukturiert, mithilft, dieses Positive darzustellen. Das ist, glaube ich.
Auf jeden Fall, ich bitte darum.
Gerne, gut, dass wir es gerade aufnehmen.
Ja, das ist wichtig, einfach zu sagen, dieses Jahr, was ich da verschenkt habe, bis ich mich auf den Weg gemacht habe, war ein sehr, sehr schweres Jahr, weil ich das natürlich auch immer im Hinterkopf hatte. Und es gehört auch ein Stück Trauer dazu. Und ich habe bei unserem ersten Aufenthalt, habe ich auch weinend vor seinem Bett nachts gesessen. Und wieso wir? Warum trifft es uns? Das sind diese Fragen, die man dann ja auch immer hat. Und wie soll es weitergehen? Wie schaffe ich das? Diese Hürden sind da. Aber es gibt auch so viel, viel Schönes, so viel Positives. Und durch diesen ambulanten Kinderhospizdienst, durch diese stationären Kinderhospizdienste oder stationäre Kinderhospize wird es einfach schöner und leichter, unser Schicksal anzunehmen. Und es gibt einfach Kraft, es gibt Kraft für den Alltag. Und wir machen das mittlerweile so, dass wir uns immer diese Lichtpunkte setzen im Jahr. Und dann schauen wir auf diesen großen Kalender und sehen, noch 3 Wochen, dann sind wir im Kinderhospiz. Und selbst unsere Kinder freuen sich darauf, weil es einfach so eine schöne, entspannte, tolle Zeit ist, eine fröhliche Zeit ist. Und für uns ist es ein Lichtpunkt einfach. Und für unseren Sohn ist es einfach dieser kleine Lichtpunkt im Alltag. Mhm. Wenn er morgens wach wird und er weiß, es ist Freitag, dann sagt er sofort, es ist Thorstentag. Und unser Sohn kann nicht schreiben, er hat einen ganz kleinen Wortschatz, aber er weiß, er wird morgens wach. Während ich das noch nicht weiß, vor dem ersten Kaffee, weiß unser Sohn schon, es ist Freitag und es ist Thorstentag. Und das ist für ihn was ganz Besonderes. Und dann fragt er auch ab morgens 7 Uhr, Thorsten, ja, der kommt heute. Das ist ein Highlight. Und das müssen wir vermitteln, wie schön es einfach ist. Und dass wir da diese Informationen bekommen, um die wir sonst im Alltag so viel kämpfen müssen. Und dass wir eben nicht alleine sind, dass wir ganz viele sind, weil ich sehe die anderen nicht, weil die auch im Rückzug sind, im normalen Alltag. Und wenn man das jetzt mal auf so einer Karte, auf so einer Dortmund-Karte sehen würde und all die Familien mal rot anpinnen würden, wären wir, glaube ich, sehr erstaunt, wie viele wir sind und würden uns wundern, warum wir im Alltag so alleine sind.
Das glaube ich auch, ja.
Was ich einfach wichtig finde, ist nochmal zu sagen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich unglaublich gern reisen mit den Geschwisterkindern, weil wir tatsächlich keine Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren, außer im stationären Kinderhospiz. Oder wenn jemand unseren Sohn vielleicht zu Hause mal übernimmt. Vielleicht finden sich da jetzt auch Menschen, die gerne Familien noch mal anders begleiten würden, intensiver begleiten würden, die sich das gut vorstellen können. Da haben wir keine Möglichkeit zu reisen. Und das würde ich mit den Geschwisternkindern tatsächlich gerne nachholen. Im Kleinen, also Ich stelle mir da jetzt gar keine großen Flugreisen vor, sondern ein umgebauter Van, wo 4 Personen reinpassen, fände ich richtig, richtig schön, um einfach eine intensive Zeit mit den Geschwistern zu haben. Und ich habe auch gar nicht die Vorstellung, denen jetzt die Pyramiden in Ägypten zu zeigen, sondern im Kleinen vielleicht erst einmal Deutschland zu zeigen, wie schön Deutschland ist. Denn wir sind sehr fokussiert auf unser Zuhause. Also wie ich schon sagte, ein Freibadbesuch ist mitunter nicht möglich, weil wir eben immer zeitgleich eine Betreuung für unseren Sohn brauchen. Eis essen ist schwierig, ne? Da waren wir jetzt nochmal Ehrenamtliche für die Geschwisterkinder. Ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles, die einfach diese Dinge mit den Geschwisterkindern machen. Aber das wäre einfach was, wo ich sagen würde, das würde ich gerne tun. 6 Wochen oder 4 Wochen im Wohnmobil und den Geschwisterkindern so eine ganz intensive Zeit einfach nur mit uns bieten und dann vielleicht durch Dänemark, Norwegen oder einfach nur durch Deutschland ihnen all die schönen Dinge zeigen, die es ja noch weiter um uns herum gibt.
Das heißt, die Geschwisterkinder sind etwas, das ja wahrscheinlich viel aus dem Fokus gerät. Du hast ja schon gesagt, dass das immer schwierig ist und man sich da verliert. Da hilft auch die Kinderhospizarbeit?
Da hilft auch die Kinderhospizarbeit, genau. Es kann auch ein Ehrenamtlicher für die Geschwisterkinder nach Hause kommen. Ist auch super, super wertvoll, dass ich weiß, da ist jetzt jemand, der mit meinem Kind ins Kino geht oder der einfach eine Stunde nur zuhört, was mein Kind zu erzählen hat, was bei uns im Alltag manchmal einfach so untergeht, weil er jetzt, unser Sohn, dann einfach jetzt die Medikamente braucht und ich muss das Kind unterbrechen oder er muss jetzt gerade gewickelt werden. Da fehlt so diese Qualitätszeit am Stück einfach. Und das fangen Ehrenamtliche dann ganz gut auf und ich habe dann nicht ein ganz so schlechtes Gewissen als Mama. Man will ja immer allen gerecht werden und ja, das ist ganz, also ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut, wir haben ein ganz gutes Gleichgewicht und unsere Kinder werden gesehen, aber da war ja auch ein langer Weg hin und auch das Positive zu sehen, mit einem kranken Kind aufzuwachsen. Wie ich schon sagte, sie sind sozial ganz anders aufgestellt. Aber ja, ich kann meinen Kindern jetzt nicht sagen, wir fahren am Samstag nach Fort Fun oder wir sind den ganzen Tag einfach unstrukturiert im Zoo und wenn wir Lust haben, gehen wir noch was essen, wir gehen spontan noch ein Eis essen und das ist einfach nicht möglich, wenn ich nicht im Vorfeld eine Betreuung für unseren Sohn habe.
Und diese intensive Zeit, gerade auch als Eltern, das wäre dein Wunsch da.
Das wäre mein Wunsch, genau, ja. Und das hat natürlich auch ein Stück weit wieder bietet das stationäre Kinderhospiz, weil ich ja nicht waschen muss, ich muss nicht kochen, ich muss nicht einkaufen. Ich habe einfach wirklich freie Zeit, die ich die ersten Tage meistens mit Schlafen verbringe, weil einfach
das kann ich mir vorstellen.
Dann alles so abfällt, dass man, dass der Körper sich dann einfach holt, was er brauchte, diese Ruhe. Und trotzdem weiß ich da auch, dass da meine Kinder gut aufgefangen werden und eine tolle Zeit haben. Und im Anschluss, wenn Mama ausgeschlafen ist, habe ich diese Zeit mit meinen Kindern eben auch. Und im stationären Kinderhospiz kann ich dann auch sagen, so, wisst ihr was, wir sind heute, ich melde uns heute zum Mittagessen ab. Wir fahren ins Schwimmbad und wir sind den ganzen Tag im Schwimmbad und schauen dann einfach, was wir noch so machen, sich einfach treiben lassen. Das geht im Alltag nicht. Aber das fangen eben Ehrenamtliche auf, die Geschwister begleiten.
Die sich mit denen treiben lassen dann.
Die sich, genau.
Das klingt auch wunderschön. Hast du noch was?
Ich glaube nicht.
Okay, dann Moritz, kannst du machen? Kannst du ausmachen?
Also ich glaube, müssen wir uns nicht einmal nochmal verabschieden.
Das ist auch ein Punkt, oder Moritz? Ja.
Ach, haben wir schon? Ach ja, genau, haben wir gemacht.
Ja, wir haben es einmal mittendrin gemacht.
Stimmt,
aber,
wir haben uns schon verabschiedet.
Ja, danach wurde es tatsächlich auch nochmal irgendwie, ja, egal.
Gerne noch.
Ja, liebe Nicole, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du so offen so viele Fragen beantwortet hast, deine Wünsche geäußert hast, dein Innerstes irgendwie nach außen gekehrt hast, auf eine Art. Vielen Dank, dass du da warst, dass du anderen auch Kraft gegeben hast. Und vielleicht, wenn sich Fragen aus der Community ergeben, dann habe ich schon gehört, bist du durchaus bereit, nochmal dich dahinzusetzen und da das ein oder andere Wort zu sagen. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Und ansonsten möchtest du noch irgendwas Letztes, ein letztes Wort sozusagen an die Community richten, an die Menschen, die uns zuhören.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte, dass du mich animiert hast, von meinem Alltag zu erzählen und dass hier Raum einfach dafür da war, Raum und Akzeptanz und alle, die jetzt noch zweifeln und sich nicht trauen, macht euch auf den Weg, sucht das nächste ambulante, den nächsten ambulanten Kinderhospizdienst und schließt uns an, schließt euch uns an.
Danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Du darfst auch gerne noch Tschüss sagen.
Sehr gerne. Tschüss.